Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Mehr Steuern eintreiben zu können, gerade in schwierigen Zeiten, ist für jede Regierung willkommen. Für die unter Druck stehende französische Regierung im Moment ganz besonders. 400 Millionen Euro allein in diesem Jahr freute sich Finanzminister Bruno Le Maire heute und begründete unter anderem damit den Alleingang der Franzosen in Sachen Digitalsteuer. Sie zielt in erster Linie auf die vier US-Konzerne Google, Apple, Facebook und Amazon. GAFA heißt die Steuer deshalb schon nach den Anfangsbuchstaben der Unternehmen. Thema heute in Wirtschaft am Mittag. Außerdem China und sein Versprechen, ausländische Investitionen zu erleichtern. Zunächst aber an die Börse nach Frankfurt am Main und dort zu meinem Kollegen Konrad Busen. Der Bremsenspezialist Knorr Bremse wird in Kürze in den MDAX aufsteigen. Aus dem Grund machte die IG Metall jetzt darauf aufmerksam, dass Knorr Bremse in den meisten Standorten keine Tarifbindung hat. Wir haben uns gefragt, Herr Busen, ob das relevant ist für die Börse und für die Aufnahme in einen Index. Und wenn nein, warum nicht?
Ja, die Frage habe ich kurz vor unserer Sendung erörtert mit Stefan Risse. Er ist einer, der in der Welt des Geldes Anlageentscheidungen trifft, und zwar bei Akatis, der Fondsgesellschaft und Vermögensverwaltung. Wie wichtig ist es aus Anlegersicht, dass ein Unternehmen tarifgebunden ist?
Eine gewerkschaftliche Bindung ist kein Kriterium dafür, dass man als Investor in ein Unternehmen investiert.
Wenn jetzt aber sowas wie Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility und solche Dinge, früher hat man mal gesagt weiche Faktoren, auch für harte Geldentscheider mehr eine Rolle spielen, warum jetzt nicht in diesem Fall?
Na, das spielt schon eine Rolle für Anleger, die auf diese ESG-Kriterien achten, was wir auch tun. Das steht für Environmental Social Government, also übersetzt Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Aber das ist ja nicht zwangsläufig damit verbunden, dass ein Unternehmen in der Gewerkschaft sein muss, beziehungsweise deren Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert sind und dieses Unternehmen tarifgebunden ist. Es gibt auch Unternehmen ohne Betriebsräte, ohne gewerkschaftliche Bindung, die durchaus sehr sozial mit ihren Mitarbeitern umgehen und nachhaltig auch hier handeln. Und in die kann ich dann trotzdem investieren. Deswegen ist das eben keine Grundvoraussetzung.
Zitat von der Gewerkschaft: Wir erwarten von so einem Unternehmen, dass es fair die eigenen Beschäftigten und die Betriebsräte behandelt und auch die Sozialpartnerschaft annimmt. Betriebsrat, Sozialpartnerschaft, das sind sehr deutsche Wörter. Knorr Bremse klingt auch sehr deutsch, hat aber in 30 Ländern 100 verschiedene Standorte, überall dort sind Mitarbeiter. Ist ein so deutsches Sozial- und Tarifrecht für die überhaupt das Richtige?
Es muss generell in allen Bereichen, und das ist sicherlich auch die Tarifbindung internationaler, gedacht werden. Wir leben in der Globalisierung und in einem Kampf zwischen Amerika First und chinesischem Staatskapitalismus. Und da gilt es in allen Bereichen, auch in Deutschland und Europa, zu gucken, passt das eigentlich noch in diese Welt, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren wollen. Insofern, ja, sind die Gewerkschaften da momentan eher die Leute von gestern, die Besitzstandswahrung betreiben und nicht so sehr Zukunftssicherung des Unternehmens.
Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Die Gewerkschaft sagt, viele der Beschäftigten bei Knorr arbeiteten 42 Stunden pro Woche ohne vollen Lohnausgleich. Wenn es einen Tarifvertrag gäbe, dann wären es nur 35 Stunden. Also das ist schon ein Wettbewerbsvorteil für Knorr.
Knorr hat einen Wettbewerbsvorteil, weil sie eben nicht tariflich bezahlen. Das ist schon so, aber das gehört eben in unsere Wirtschaftswelt. Das sind ja die Mitarbeiter selber auch bei Knorr, die das anders organisieren könnten. Sie wollen es aber möglicherweise auch nicht, weil sie in einem Unternehmen arbeiten wollen, das einen Wettbewerbsvorteil hat und auch international bestehen kann. Das sichert nämlich dann am Ende ihren Arbeitsplatz, und das ist mehr wert als die 35-Stunden-Woche, wenn es dann plötzlich irgendwann vorbei ist, weil das Unternehmen betriebsbedingt entlassen muss, weil es seine Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, weil die Löhne am Ende zu hoch waren.
Knorr Bremse ist seit Oktober an der Börse, jetzt schon der Aufstieg in den MDAX. Geht es ein bisschen schnell?
Es gibt ja sehr klare Kriterien der deutschen Börse, wann ein Unternehmen in einen Index aufsteigt. Das hat mit Marktkapitalisierung, mit Handelsvolumen zu tun, auch der Branchenzugehörigkeit. Und wenn diese Kriterien bei Knorr erfüllt sind, dann steigt das Unternehmen eben in den Index auf, auch wenn es erst ein halbes Jahr an der Börse ist. Tarifliche Bindung ist kein Kriterium dafür, dass ein Unternehmen in einen Index hier an der deutschen Börse auf- oder absteigt. Und die Argumentation der Gewerkschaften mutet fast etwas skurril an.
Sagt Stefan Risse, Vermögensverwalter Akatis.
Ja, noch ist Knorr Bremse im SDAX gelistet. Wie entwickeln sich denn die Aktien heute?
Der Aktienkurs steht 0,2% im Minus. Eine echte Überraschung war der Aufstieg nicht mehr. Der Anstieg des Kurses seit Anfang Januar hat viel davon vorweggenommen, dass jetzt Knorr-Bremse oder in Zukunft Knorr-Bremse als Mitglied des MDAX mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, in mehr Fonds abgebildet wird, die ja auch viele Privatanleger halten. Bei Dialog Semiconductor, der deutsch-britischen Mikroelektronikfirma, ein wichtiger Zulieferer für Apple, da war der Aufstieg nicht so klar erwartet worden. Deswegen profitiert heute die Aktie klar und deutlich, steigt um rund 5,5%, nachdem auch für Dialog die Entscheidung der deutschen Börse gefallen ist, dass das Unternehmen in den MDAX aufsteigen darf.
Ja, und ein Konzern, der schon im MDAX ist, ist der Autozulieferer Schaeffler. Er hat heute Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen und vor allem angekommen?
Also die Aktie von Schaeffler rutscht 9% ab, denn die Gewinnwarnung, die der Autozulieferer heute zusammen mit den Zahlen rausgab, war in ihrer Größe ein Schocker. Schaeffler verfehlt die Ziele für 2018, die sowieso schon im vergangenen Herbst mal gesenkt worden waren. Und Schaeffler sagt, die für dieses und nächstes Jahr angepeilten Ziele seien nicht mehr erreichbar. Und es drohen Entlassungen bei Schaeffler. 900 Stellen von weltweit 55.000 werden gestrichen. Schaeffler steigt übrigens auch ab in den SDAX. Und auch das hatten nicht alle Anleger jetzt zu diesem Zeitpunkt auf dem Schirm. Also auch deswegen das Kursminus heute besonders groß. Und last but not least bei der Salzgitter AG, die auch vom MDAX in den SDAX absteigt. Da wurde der Abstieg seit langem erwartet. Hier gibt es heute keine negative Kursreaktion.
Dann müssen wir uns jetzt aber mal den DAX ansehen.
Ja, der deutsche Aktienindex, er ist so am vor sich hin dümpeln, würde ich sagen. Ist wieder unter 11.600 Punkte gerutscht im Laufe des Tages. Aktuell der Stand 11.590. Das ist ein Minus von 0,2%.
Und dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt und aus aktuellem Anlass bitte auch auf die US-Anleihen, denn es gibt frische Zahlen zum Schuldenstand des US-Staates.
Ja, und der Schuldenstand ist hoch. Um 77% ist das Haushaltsdefizit der USA gestiegen. Das gilt für den Zeitraum der ersten 4 Monate des Haushaltsjahres, also von Oktober bis inklusive Januar. Wegen des Government Shutdowns ist der Zeitraum, der gemessen und bekannt gegeben wurde, einen Monat länger als sonst. Grund für das höhere Defizit sind Steuersenkungen der Trump-Regierung, auch höhere Ausgaben für Sozialversicherung, Rüstung und Zinszahlungen. Trotzdem, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe hat nicht sehr gezuckt heute. Sie ist sogar ein bisschen gesunken auf 2,71%. Also trotz der hohen Schulden, das Vertrauen der Anleger in die USA, dass die ihre Schulden zurückzahlen können, bleibt groß. Deutschland genießt noch mehr Vertrauen. Hier hat die Bundesbank die durchschnittliche Rendite von allen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, mit 0,05% berechnet. Etwas niedriger als gestern. Der Eurokurs unverändert bei rund $1,13 und der Preis für die Unze Feingold noch. Sie steht im Moment bei $1,286,69, $1,69 höher als gestern.
Börseninformationen von Konrad Busen waren das. Vielen Dank. Es reicht, wird sich Bruno Le Maire gedacht haben, als er der Öffentlichkeit seine Pläne für eine Umsatzsteuer auf Internetkonzerne vorstellte, dass er nicht mehr warten will, bis sich die EU-Länder insgesamt einigen und eine gemeinsame Lösung finden, hat innenpolitische Gründe. Die Regierung ist unter Druck der Gelbwesten. Außerdem braucht das Land das Gesetz nun, nachdem Frankreich bereits seit Anfang Januar eine Steuer auf Umsätze von Digitalunternehmen erhebt. Allerdings scheint Le Maire auch davon überzeugt zu sein, dass es sowieso nichts mehr wird mit der gemeinsamen Lösung, auch nachdem er sich in den Verhandlungen mit seinem deutschen Kollegen Olaf Scholz auf eine abgespeckte Version eingelassen hatte. Heute soll das Kabinett die neue Steuer absegnen. Aus Paris, Jürgen König.
Ein deutsch-französischer Kompromissvorschlag zur Digitalsteuer sah noch Anfang Dezember eine Umsatzsteuer von 3% auf Online-Werbeerlöse vor. Nachdem die 28 EU-Finanzminister sich darauf nicht einigen konnten, scheint das französische Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der EU zumindest bei diesem Thema nicht mehr sehr groß zu sein. Beim nächsten Brüsseler Treffen am 12. März werde es wieder keinen Beschluss geben. Davon ist Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire überzeugt. Seit Monaten bereitet er den französischen Alleingang vor. Ich würde sagen, jeder versteht, dass wir uns das Geld da holen wollen, wo es ist. Man kann jetzt nicht mehr mit dem Steuerrecht des 20. Jahrhunderts arbeiten. Wodurch entsteht heute Wertschöpfung? Durch Daten, die wir anderen überlassen, allein dadurch, dass wir täglich unser Smartphone benutzen, Computer und so weiter. Das wird entweder gar nicht besteuert oder um 14 Punkte weniger als die Bäckerei, der Buchladen, die Fleischerei an der Ecke. Das ist zutiefst ungerecht. Der Gesetzentwurf sieht vor, Unternehmen zu besteuern, deren weltweiter Jahresumsatz mit digitalen Produkten mindestens 750 Millionen Euro beträgt. 25 Millionen Euro müssen in Frankreich erwirtschaftet worden sein. Die Steuer soll 3% der digitalen Umsätze betragen und rückwirkend ab 1. Januar 2019 gelten. Erwartet werden jährliche Steuereinnahmen von rund 500 Millionen Euro. Schon im Vorfeld bekam Bruno Le Maire viel Kritik zu hören. Regierungen wie Verbände der Internetwirtschaft fordern gleiche und nachvollziehbare Regeln für alle und entsprechend ein international abgestimmtes Vorgehen. Frankreich hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Beim Gipfeltreffen im Sommer in Biarritz, da ist sich Bruno Le Maire sicher, werde eine in Frankreich bereits geltende Digitalsteuer ein exzellentes Thema für die europäische Tagesordnung sein. Wir müssen vorankommen. Wir brauchen eine europäische Richtlinie zur Besteuerung der großen Digitalunternehmen. Und wir werden beim G7-Gipfel die entscheidende Frage stellen. Nicht nur, wie besteuert man diese Unternehmen, sondern vor allem, wie bekämpft man Steuerhinterziehung in diesem Sektor? Wie beendet man Praktiken, die inakzeptabel und dabei völlig legal sind? Wir wollen diese Steuerhinterziehung beenden, gegen die unsere Bürger auf die Straße gehen. Damit deutete Bruno Le Maire einen weiteren Grund dafür an, warum Frankreich gerade jetzt vorprescht. Es brauchte die heftigen Proteste der Gelbwesten gegen die vorherrschende Steuerungerechtigkeit, um wirklich aktiv zu werden. Es ist kein Zufall, dass der Alleingang Frankreichs erklärt wurde, kurz nachdem Staatspräsident Macron am 10. Dezember 10 Milliarden Euro für Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeiten bereitgestellt hatte. Mit den Steuermillionen der Digitalkonzerne würde Macron nicht nur die Staatskasse auffüllen, sondern auch eine zentrale Forderung der Gelbwesten bedienen. Beides kommt ihm sehr gelegen.
Frankreich will die Digitalsteuer einführen, Jürgen König berichtete. Bisher ist die Idee des Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis, eine super Landesbank zu formen, nur durch Wachsen angekommen. Bloß keine Megabank, man kann auch anders zusammenarbeiten, so die Gegner, wozu besonders LBBW-Vorstandschef Rainer Neske gehört. Anderen gefällt die Idee, vom Tisch ist sie also noch nicht. Auf der Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes heute ging es vor allem um die Geschäftsentwicklung. Brigitte Scholtes war dabei.
Die Sparkassen sind mit dem vergangenen Jahr recht zufrieden. Das sei zwar herausfordernd gewesen, sagte Helmut Schleweis, der Präsident des DSGV, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Aber unter dem Strich erzielten die insgesamt 384 Institute 2,2 Milliarden Euro an Gewinn. Und das lag vor allem am Kreditgeschäft.
Wir hatten ein starkes Wachstum im werthaltigen Kreditgeschäft da. Lege ich großen Wert darauf, gerade bei der Niedrigzinsphase. Bei Kundenkrediten sind wir insgesamt um 3,7% gewachsen, bei Unternehmen, Selbstständigen 5,5%, das bedeutet Neuzusagen von 89 Milliarden Euro. Da sieht man, dass es mit Sicherheit keine Kreditklemme derzeit gibt und auch nicht droht.
Auch die Einlagen der Kunden stiegen. Eine Entwicklung, die die Sparkassen nicht so sehr erfreut, müssen sie doch für Einlagen, die sie bei der EZB parken, 0,4% Strafzinsen zahlen. Deshalb ist Schleweis zufrieden, dass die Kunden auch eine andere Form der Geldanlage inzwischen höher schätzen.
Da stellen wir mit Freude fest, dass Deutschland so ganz langsam das Wertpapiersparen entdeckt hat für sich. Wir haben hier einen starken Nettoabsatz mit plus 27%, dem besten Wert seit über 15 Jahren. Der Gesamtumsatz ist zurückgegangen. Das deutet darauf hin, dass mehr Kunden jetzt auch ihre Wertpapiere halten.
DSGV-Präsident Schleweis aber mahnt im Hinblick auf das laufende Jahr zur Bescheidenheit.
Insgesamt müssen wir alle lernen, mit nicht so üppigen Gewinnen zu leben.
Wie aber stellen sich die Sparkassen und Landesbanken in der Zukunft auf? Schleweis kämpft seit Monaten für eine Sparkassenzentralbank. Denn die Sparkassen wünschten ein einheitliches Institut. Eine solche Bank sollte Zugang zum Kapital Markt haben und die Sparkassen im Auslandsgeschäft unterstützen, umriss der Sparkassenpräsident das Geschäftsmodell.
Sie ist in erster Linie darauf ausgerichtet, Leistungen für die Sparkassen zu erbringen. Da Sparkassen Eigentümer und Nutzer sind, muss sie auch nicht ein Geschäftsmodell haben, das über die Maßen rentabel ist, sondern das eben Eigenkapitalkosten entsprechend verdient und ein Geschäftsmodell, das in sich stimmig und tragfähig ist, dieses Geschäftsmodell entsprechend zu beschreiben, ist, glaube ich, kein Problem.
Noch aber gibt es 5 Landesbanken, von denen eine, die krisengeschüttelte NordLB, gerade im Umbau ist. Noch halten auch die Länder Anteile an den Landesbanken. Die Landesbanken sind noch nicht alle überzeugt, die Länder aber sollten bei einer künftigen Zentralbank nicht mehr mitmischen, wünscht Schleweis.
Natürlich ist es eine Herausforderung, wie man das dann letztendlich dann so gestalten kann. Da möchte ich aber jetzt auch noch nichts dazu sagen. Aber wichtig ist es trotzdem immer, dass man Ziele hat, damit man weiß, in welche Richtung man gehen will. Und das Ziel ist es, 100% in Sparkassenhand zu haben.
Die Länder wären mit Förderbanken jedenfalls besser bedient, um ihre politischen Ziele umzusetzen, glaubt der Sparkassenpräsident.
Brigitte Scholtes über die Sparkassenbilanz 2018. In Peking tagt seit dieser Woche der Volkskongress, das chinesische Scheinparlament. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein neues Investitionsgesetz. Damit will die chinesische Führung fairer werden gegenüber ausländischen Unternehmen und ihnen so die Geschäfte in China erleichtern. Mehr Marktöffnung, also ist das glaubwürdig? Aus Shanghai dazu Steffen Wurzel.
US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten kräftig Druck aufgebaut gegenüber China, wirtschaftlichen Druck, durch Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von 250 Milliarden US-Dollar. Trumps Kernvorwurf lautet, China behandle ausländische Firmen unfair und bevorzuge stattdessen heimische Unternehmen. Neu sind diese Vorwürfe nicht, dass sie seit langem auch von europäischen Firmen geäußert werden. Daran erinnert Andreas Langosch. Der Berliner leitet in Shanghai ein Verpackungsunternehmen.
Das ist natürlich ein Bereich, der in den letzten Jahren wurde immer gestöhnt, sage ich mal, und beklagt, aber nie richtig eingefordert oder mit Vehemenz eingefordert. Und das macht der Trump natürlich jetzt mit einer ganz anderen Vehemenz, sagen wir mal, mit vielen Tweets und sonstigen Aktionen. Und im Endeffekt werden wir als Europäer und auch als Deutsche sicher davon profitieren.
Denn plötzlich bewegt sich etwas in Chinas Wirtschaftspolitik, zumindest ein kleines bisschen. So betonte Chinas Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt des Volkskongresses gestern, dass man nicht chinesische Firmen künftig fairer behandeln wolle. Wir wollen uns noch stärker um ausländische Investoren bemühen. Wir wollen weitere Branchen für nicht-chinesische Unternehmen öffnen und wir wollen eine Umgebung schaffen, in der chinesische und ausländische Firmen gleich und fair behandelt werden. Konkret soll der Volkskongress in den nächsten Tagen ein neues Investitionsgesetz auf den Weg bringen. Es soll ausländischen Firmen das Leben und das Wirtschaften in China einfacher machen.
So in a step in the right direction. But for us is not enough.
Ein Schritt in die richtige Richtung sei das neue Investitionsgesetz, aber es reiche nicht, sagt Carlo Diego D'Andrea, Präsident der Europäischen Handelskammer in Shanghai. Er lobt unter anderem, dass das Gesetz geistiges Eigentum besser schütze und unfairen Technologietransfer erschwere. Aber
we don't have a clear roadmap of the reform.
Noch ist unklar, wie die Reformen umgesetzt werden. Einerseits hört sich der Gesetzestext zwar gut an, andererseits wünschen wir uns aber einen klaren Fahrplan darüber, wie es nun wirklich weitergeht. Ein weiterer Vorwurf, der Wortlaut des Gesetzes bleibe vage. Vieles sei unverbindlich formuliert und immer noch würden heimische Firmen anders behandelt als ausländische und das sei unfair.
What we would like is a comprehensive legal framework.
Wir wünschen uns einen umfassenden rechtlichen Rahmen. Der sollte sicherstellen, dass für heimische und ausländische Firmen wirklich gleiche Regeln gelten. 2 Schritte vor, 1,5 zurück, so lautet das Fazit der meisten ausländischen Wirtschaftsvertreter in China in Bezug aufs neue Investitionsgesetz. Sie fordern deswegen mehr Reformeifer und mehr Tempo von der Staatsführung in Peking. Doch viele chinesische Analysten halten das schlicht für unrealistisch. Die Shanghaier Ökonomin und Unternehmensberaterin Ye Tan etwa. So etwas dauert. Die chinesische Führung sagt deswegen, wir öffnen uns langsam, Schritt für Schritt. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass so etwas über Nacht geschieht. Denn würde so etwas passieren, wäre das das Ende für viele chinesische Firmen.
Eine Ökonomin und Unternehmensberaterin aus Shanghai zum chinesischen Investitionsgesetz, Steffen Wurzel, berichtete darüber. Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft mehr als halbiert. Damit beginnen die Nachrichten mit Eva Berner.
Nur noch 0,7% Wachstum erwartet die Industriestaatenorganisation in diesem Jahr. Bislang war die OECD von 1,6% ausgegangen. 2020 soll das Bruttoinlandsprodukt hierzulande dann wieder um 1,1% zulegen. Auch für die Eurozone ist die OECD skeptisch und erwartet nur noch 1% Wachstum. Für Italien sagt die Organisation sogar ein Rezessionsjahr voraus. Als Hauptgrund für die Schwäche gilt die langsamer wachsende Weltkonjunktur. Nach mehr als 3 Monaten in Untersuchungshaft ist der in Japan angeklagte frühere Nissan-Chef Carlos Ghosn auf freiem Fuß, allerdings unter strengen Auflagen. Der 64-Jährige verließ die Haftanstalt in Tokio. Sein Anwalt François Simeray reagierte im französischen Sender BFM TV erleichtert. Für Ghosn sei dies vor allem das Ende eines Albtraums nach mehr als 107 Tagen in Haft. Der Arrest sei nie gerechtfertigt gewesen und absolut brutal.
Mais c'est surtout pour lui la fin d'un cauchemar qui a duré plus de 107 jours, une détention qui n'était ni juste ni utile.
Vom ersten Moment an sei Carlos Ghosn als Schuldiger präsentiert worden, sagte sein Anwalt, und genauso auch bestraft, obwohl er nie verurteilt wurde. Ghosn hatte zuvor eine Kaution von 7,9 Millionen Euro bezahlt. Japan darf der Ex-Nissan-Chef nicht verlassen. Wann es zum Prozess kommt, ist unklar. Ghosn war am 19. November wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen in Tokio festgenommen und später angeklagt worden. Das Börsenjahr 2018 war verlustreich, dennoch stieg die Zahl der Aktionäre in Deutschland im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 2007. Insgesamt besaßen rund 10,3 Millionen Bürger Aktien, wie das Deutsche Aktieninstitut mitteilte. Das waren 250.000 mehr als 2018.
Eva Mahner, vielen Dank. Und damit zur Wirtschaftspresse schaut, noch einmal nach China. Die ungewohnt offene Warnung des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang vor wirtschaftlichen Risiken zum Auftakt des Volkskongresses dominiert die Kommentare.
Die Frankfurter Rundschau bemerkt, westliche Staaten wären froh über ein Wirtschaftswachstum wie in China. Doch mit etwa 6% erreicht Peking eine kritische Größe. Denn bislang hat ein hohes Wachstum der Handelsnation viele soziale und ökologische Probleme kaschiert. Folgerichtig stimmen die Verantwortlichen die Menschen auf schlechtere Zeiten ein. Das sind aber auch schlechte Nachrichten für andere. Denn Peking neigt dazu, solche Schwierigkeiten mit Nationalismus zu beantworten. Und im Handelskonflikt mit den USA dürfte ein Kompromiss immer unwahrscheinlicher werden. In China bestreitet kaum jemand, dass Trumps Handelskrieg seine Wirkung gezeigt hat, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tatsächlich sind die enormen Schwierigkeiten, vor denen China steht, aber selbst verschuldet. Das gilt unter anderem für die starke Abhängigkeit der staatlichen Unternehmen von Krediten und für die Umweltverschmutzung. Ein niedrigeres, die Ressourcen schonendes und damit nachhaltigeres Wachstum täte dem Land gut. Dies ermöglichte auch die Rückkehr auf den Weg der Öffnung, mit dem der Reformer Deng Xiaoping vor 40 Jahren den Grundstein für Chinas phänomenalen Aufstieg gelegt hat. Der Tagesspiegel aus Berlin weist darauf hin, dass viele Experten die chinesischen Zahlen für geschönt halten. Das tatsächliche Wachstum dürfte nur halb so groß sein. Li Keqiang verkündete daher, die chinesische Wirtschaft unter anderem mit Steuererleichterungen und der Senkung von Sozialabgaben für Unternehmen ankurbeln zu wollen. In den Städten sollen 11 Millionen neue Jobs geschaffen werden, weil das wirtschaftliche Wachstum ein wichtiges Standbein der Einparteiendiktatur ist. Und wie sieht es in den USA aus? Dort klagt der Präsident ja über das immense Handelsdefizit. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung hat das zwar auch mit Exportlastigkeit und Investitionsschwäche in Partnerländern zu tun, es ist aber vor allem eine Folge jener arroganten Entscheidung aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die vermeintlich altbackene Industrie links liegen zu lassen und allein auf die Freuden des Finanzkapitalismus zu vertrauen. Nicht Japan und Korea haben die USA deindustrialisiert. Nicht China ist daran schuld. Die Amerikaner selbst waren es.
Soweit die Wirtschaftspresseschau, mit der wir uns für heute Mittag verabschieden. In Deutschland heute im Anschluss unter anderem die Studie über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der DDR. Ich bin Ursula Mense. Vielen Dank.